mache ein paar technische Vorbemerkungen, das darf ich auch schon, bevor es losgeht. Ich habe das da angeschrieben. Wir haben ja die kleine Klausur, die quasi ja sowas wie ein Test der mentalen Anwesenheit ist, mehr nicht. Wir machen ja hier keine Anwesenheitskontrolle, was Ihre physische Anwesenheit angeht, aber eben stattdessen als Voraussetzung für den Teilnahmeschein diese kleine Klausur. Die findet statt am 23. Januar, das ist also der vorletzte Mittwoch. Ich hatte ja vor der Weihnachtspause im Prinzip die Absicht bekundet, dass wir das vorziehen, also versuchen nicht zu Lasten der Vorlesungszeit anzusetzen, die Klausur, diese knappe halbe Stunde. Ich bin leider gescheitert bei dem Versuch, einen Raum zu bekommen. Also dieser Raum hier ist in der Regel auch von den Volkswirten in dem Zeitfenster von 8 Uhr bis vor unserer Vorlesung belegt, heute aus irgendwelchen Gründen nicht, aber im Prinzip ist er belegt. Und auch alle anderen Ausweichräume, die denkbar wären, morgens in dem Fenster zwischen 8 Uhr und 9.50 Uhr hier in der Reichweite, sind nicht zu kriegen. Deswegen also jetzt doch die Entscheidung, dass wir es zu Beginn der Vorlesung machen, dass also die alten Hasen kennen das aus den letzten Semestern schon. An dem 23. wird um 9.50 Uhr erstmal die Klausur geschrieben. Das dauert aber garantiert nur 20, 25 Minuten. Das heißt, wir können dann um 10.20 Uhr tatsächlich mit einer etwas verknappten Vorlesung starten. Es lohnt sich also zu kommen, auch für diejenigen, die nicht teilnehmen wollen an der Klausur. Sie kommen einfach ein bisschen später. Dann geht es um 10.20 Uhr los. Ich versuche dann, die Klausur in der letzten Sitzung schon zurückzugeben. Das ist jetzt eine Bemühungszusage, hängt ein bisschen davon ab, ob ich klarkomme mit den Mengen. Aber das ist an sich ganz praktisch. Dann haben Sie wirklich Schein, Klausurergebnis und so weiter in der letzten Sitzung. Und die Abschlussveranstaltung ist dann eben auch so vor der Klammer der Klausur. Das ist gar nicht tragisch. Ich habe schon mal so als kleine Gedächtnisstütze einen Überblick über die Gliederung der Sitzungen bisher heute einschließen. Hier mal auf den Lappen gepackt. Nächste Woche ist noch nicht dabei. Aber Sie können es vielleicht nutzen, nochmal so als Rückerfrischungs-, Wiedererinnerungshilfe bezogen auf den Stoff, den wir hatten. Es waren ja nicht so super viele Sitzungen, weil ein paar ausgefallen sind, aber Sie sehen an der Übersicht, dass da doch so allerlei war in der Vorlesung schon bisher, und auch der Stoff der nächsten Woche könnte möglicherweise noch in der Klausur vorkommen. Die Klausur selber wird eine Multiple-Choice-Form haben, auch im Fach Philosophie kann man sowas machen. Lassen Sie sich ein Stück weit überraschen, seien Sie jetzt nicht gepanikt, wie das werden wird und so, also die Klausur ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine Bagatelle ist, aber sie ist so geschnitten, dass sie ohne zusätzliche Sekundärliteratur, zusätzliche Lektüren jetzt jenseits dieser Vorlesung gut damit klarkommen müssten, wenn sie da waren, beziehungsweise sich die Mitschnitte angehört haben, also wenn sie der Vorlesung gefolgt sind. Dann müsste das eigentlich zu bewältigen sein. Die Fragen streuen sich so über den Verlauf des Semesters hinweg. Also es richten sich jetzt auch nicht alle Fragen auf eine Sitzung oder dergleichen, sondern es ist so ein Relief, das vorkommt von dem, was wir behandelt haben. Gibt es dazu noch irgendwie eine Frage? Wir werden auch versuchen, Kai, ich sage das jetzt mal jetzt so ungeschützt, die Mitschnitte dieser Vorlesung heute und auch nächste Woche dann relativ zügig ins Netz zu bringen, sodass man dann auch, sag mal, das Ganze sich nochmal aufs Ohr holen kann, wenn man mag. Gut. Damit zum Thema. Wie immer schlage ich den Bogen zurück zur letzten Vorlesung. Das ist jetzt wieder schon relativ lang her und es war ja dieser Ausweichtermin, also etwas aus dem regulären Rhythmus. Deswegen eine vielleicht eine Spur umfangreiche Erinnerung nochmal an das Pensum oder den Stoff der letzten Vorlesung. Wir hatten uns da angesehen. Ja? noch ein paar Zettel weiterreichen. Das ist eine gute Idee. Also ich kann auch gerne ganz zum Schluss noch mal eine Komplettübersicht machen. Das ist jetzt sowieso nur bis zum Zeitpunkt jetzt. Gibt es noch Leute, die das jetzt eher aus dokumentarischem Interesse gebunkert haben, das Blatt? Reichen Sie es doch nach hinten. Es waren jetzt halt nur ein paar 50 Exemplare. Hier habe ich noch eins.
Also wir sind nicht besonders wert.
Drucke ich noch ein paar aus. Danke, das war ein guter Tipp. Ich bringe also, das wächst ja noch, ich bringe ein ergänztes Blatt dann noch mit. Also, wir hatten uns angesehen beim letzten Mal, in der letzten Sitzung, wie mit der Romantik die Zeit jenes nüchternen, geradezu spröden Umgangs der Vernunft- und Aufklärungsphilosophie mit dem Todesthema zu Ende ging. Die romantischen Autoren, Hölderlin, Friedrich und August Wilhelm Schlegel, Novalis, der junge Fichte, Schelling, der junge Hegel, entdecken den Tod gewissermaßen wieder. Und unter anderem Motive der griechischen Antike dienen als Material. Eine bloße Reminiszenz ist diese romantische Bewegung in Sachen Tod freilich nicht. Die Romantik denkt den Tod wie auch den Schlaf, den Traum, den Tagtraum, den Rausch, den Wahn und andere der Vernunft abgewandte Zustände neu und sie denkt sie auf ihre Weise. Der Tod, das Ende, die Zerstörung entdeckt die Romantik vor dem Hintergrund des Rationalismus gleichsam als etwas, das im Inneren dieser taghellen, scheinbar vollständig aufgeklärten Welt sich auftut. Es gibt da eine düstere Grenze der Vernunft, wie auch des Lebens. Und diese gilt es nicht zu verschweigen, diese Grenze und diese Düsternis, sondern als poetische, melancholische Herausforderung zu begreifen, als einen Weg, auf eine noch unbekannte Weise die Endlichkeit der Welt und auch die Endlichkeit unserer eigenen Individualität zu bejahen, und möglicherweise auch in dieser Bejahung dann wiederum auf spezifische Weise zu überschreiten. Das romantische Denken bewegt sich in pathetischen Antagonismen und Polaritäten, sich gleich stark gegenüberstehender existenzieller Gegensätze. Das Licht steht dem Dunkel gegenüber oder umgekehrt, das Dunkel dem Licht. Dem Tag steht die Nacht gegenüber, dem Denken, das Gefühl, der Wahrnehmung, der Traum, dem Mann, die Frau, und der Gewissheit das Geheimnis. Dem entspricht, dass der Gegensatz von Lebendigkeit und Tod nun tatsächlich seiner Struktur nach wieder als ein Gegensatz gewissermaßen mit echtem Gegenüber aufgetan wird und gedacht und behandelt wird. Der Tod ist also nicht mehr bloß die dünne Grenze, die kühle Grenze, der Mangel, das Verschwinden von Leben, wie wir das bei Kant etwa gesehen hatten, sondern er ist aus der romantischen Perspektive das große Andere des Lebens, der große Andere des Lebens, je nachdem. Also auch Personifikationen hat die Romantik an vielen Stellen geliebt und gewagt. Der Tod ist freilich nicht eine Gestalt, die eine Jenseitswelt nach antikem oder griechischem Vorbild mit sich führt, jedenfalls nicht zwingend. Die Romantik denkt, auch wenn sie dieses große Andere des Lebens entwirft, eher in Immanenzen. Alles wohnt ineinander. Der Tod steckt als anderer Pol des Lebens schon auch im Leben selbst. Er ist die dunkle und radikale Kraft der Metamorphose, das romantisierende Prinzip des Lebens. Das war eine Formulierung von Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. So ganz eindeutig ist die Position der Romantiker zur Frage der Endlichkeit und der tiefen Zerstörungskraft des Todes, gerade weil sie den Tod nicht nur als negatives, sondern als zweite positive Kraft, als Gegenkraft des Lebens nehmen, im Ganzen nicht. Also einerseits kann man sagen, der Tod ist aus dieser Perspektive brutal. Er macht schaudern. Er ist stark, leer und endgültig. Das ist das eine Pathos romantischer Texte. Der Tod der Geliebten, der Freitod oder der Tod des Dichters sind gewissermaßen Urszenen, in welchen romantische Autoren diese Zerstörungskraft, auch die, sozusagen den Nihilismus des Todes, literarisch auskosten. Dieses Ernstnehmen des Todes richtet sich gegen falsche Beschönigungen durch Vernunft oder auch durch Kirchenglauben. Zugleich hat aber auch die Romantik ihre Form der Transzendenz. Also Nihilismus kann man nur, also eigentlich nur mit einem unguten Gefühl so stehen lassen. Denn da ist etwa die schon angedeutete Dimension des Todes als Metamorphose. Das ist also das andere Pathos romantischer Texte, gerade das Tote, das Zerbrochene, das Ruinierte, lässt aufscheinen, was Ewigkeit eigentlich wäre. Das Fragment ist wahrer als der fertige Text und das endliche Leben, das dem eigenen Tode entgegengeht, so als ob es in dessen Schweigen die stumme Sprache des Universums hören könnte, welches Tod und Leben umfängt, dieses eigene, als endlich bejahte Leben wäre dann doch auch wieder so etwas wie ein Schlüssel zur Welt und damit auch ein Schlüssel zum Ganzen, zur Transzendenz, zu einer spezifischen, vielleicht heidnischer angelegten Form von Transzendenz, als das im christlichen Jenseitsglauben sich wiederfinden könnte. Ich hatte Ihnen einige Zeilen aus Friedrich Schlegels Elegie Hercules Musagetes von 1801 zitiert. Opfere dich selber zuvor und alles, was sterblich der Muse. Das ist die Maxime, die in dieser Elegie der literarische Sprecher, ein älter werdender Dichter, dem jungen Dichter empfiehlt. Und dann geht es weiter. Jegliches werde zur Kunst dir, Gebildeter, was du berührest. Wem das Kleinste zu klein, dem ist auch Großes zu groß. Ja, auch das Werk, das teuer erkaufte, es bleibe dir köstlich. Aber, so du es liebst, gib ihm du selber den Tod. Haltend im Auge das Werk, das der Sterblichen keiner vollendet, denn von des einzelnen Tod blüht ja des Ganzen Gebild. Ende des Zitats. Sie hören, wie hier neben dem großen Ja zum Tod als Bruch, auch sehr deutlich das Pathos eines Ganzen, das Unsterbliche klingt auf, wenn auch eines Ganzen im Werden als Gebild, das irgendwo unerreichbar und vielleicht übermenschlich ist, aufscheint. Was der große Denker des Werdens Hegel zum Tod schreibt, wirkt, das hat mir jetzt auch angesehen, eher befremdlich. Freilich kann man deutliche Ähnlichkeiten sowohl zum scharfen Endlichkeitssinn der Romantik entdecken und zu dieser Immanenzperspektive, als auch zum romantischen Pathos des werdenden Ganzen, dessen notwendiger Teil der Tod dann auch wieder nur ist. Hegel bezeichnet den Tod als dasjenige Moment, in welchem der Einzelne als Einzelner verschwindet, dabei zugleich aber auch aufgehoben wird, sofern nämlich der Widerspruch zwischen Individuum und Gattung im Moment des Todes aufgehoben wird. Zitat: Das Lebendige stirbt, weil es ein Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu sein und doch unmittelbar nur als Einzelnes zu existieren. Im Tode erweist sich die Gattung als die Macht über das unmittelbar Einzelne. Das Ende des Zitats. Es ist der Gattungsprozess, in welchen wir Eingang finden, wenn wir das mit Hegel uns aufschlüssen wollen. Also Hegel denkt Gattung nicht als Entität, als physisch vorhandenes, statisches Etwas, sondern als Prozess. Das Resultat dieses Prozesses ist, dass die Gattung als das Allgemeine zu sich selbst kommt und die unmittelbare Einzelheit negiert wird. Diese hegelsche Redeweise brauchen wir jetzt hier, also es sind hegelsche Termini, die er da auch einbaut, die auch reinpassen in den Gesamtzug seiner Terminologie, das brauchen wir jetzt hier nicht weiter aufzuschlüsseln. Man kann aber doch festhalten, wenn man versucht, das zu füllen, diese Formulierungen, dass Hegel hier das Sterben des Einzelnen und das Werden der Gattung in einen sehr engen Zusammenhang bringt. Das Sterben des Einzelnen dient geradezu der Gattung, nicht im Sinne von Nutzen, aber in dem Sinne, dass das Leben der Gattung auf dem Tod der Einzelnen mit einer gewissen Notwendigkeit aufruht. Hegel meint Leben hier nicht biologisch, also biologisch in dem Sinne, wie wir heute das Wort Biologie verwenden. Wir werden zur biologischen Perspektive heute noch ausführlicher kommen. Aber das Motiv eines Gesamtlebens der Gattung als einer gerade nicht mehr sterblichen Einheit umfasst auch bei Hegel, und das ist bemerkenswert, nicht nur ideelle Momente. Also es ist keine dezidiert rein geistige Angelegenheit, sondern es geht zum Beispiel auch um die geschlechtliche Weitergabe von Leben, also das Neubeginnen des sterblichen Lebens, aus dem die Gattung in ihrer physischen Dimension auch besteht. Das Thema Fortpflanzung, das Thema Liebe gehören für Hegel in diesen Kontext der Todesthematik hinein. Eine schrille Steigerung der romantischen Todesbejahung findet sich bei Arthur Schopenhauer. Das war der letzte Autor, den wir in der letzten Sitzung auch noch angesehen hatten. Schopenhauer ist zwar Hegel-Kritiker, aus einer materialistischen Perspektive, vor allem aber ist er seinem eigenen Verständnis nach Kantianer. Was den Tod angeht jedoch, argumentiert Schopenhauer in einer Vehemenz, aus der wir heraushören, dass es die Romantik gegeben hat. Also man kann sagen, ohne Romantik kann man sich so einen Denker wie Schopenhauer nicht vorstellen. Schopenhauer konfrontiert einen blinden, materiellen Lebenswillen, den wir alle haben, ein Prinzipleben, das nicht nur die Menschen, sondern überhaupt alle Wesen durchdringt oder trägt. Er konfrontiert diesen blinden Lebenswillen, der uns den Tod fürchten lässt, mit der Herausforderung, uns als denkende Wesen von der Vorstellung von der Endlichkeit des Lebens zu lösen. Der Kern unseres Wesens sei, so Schopenhauer, zwar nichts anderes als jener Wille zum Leben, aber dieser Wille zum Leben sei eigentlich unzerstörbar. Reflektieren wir nämlich darauf, dass mit dem individuellen Tod eigentlich nur unser Bewusstsein, unser Vorstellungsvermögen endgültig verschwindet. Wenn wir uns das klar machen, so können wir nach Schopenhauer Gelassenheit finden und uns über den tierischen Willen zum Weiterleben erheben, der uns den Tod fürchten lässt und uns im Grunde zu unserem eigenen Unglück immer vorantreibt, also das Ende unseres Bewusstseins fürchten lässt. Für Schopenhauer ist der Tod kein Übel, sondern womöglich eine Erleichterung, auf die wir philosophierend, aber auch in der Praxis der Weltreligion, namentlich im Buddhismus, zugehen können. Wenn wir uns klar machen, dass wir nur als Bewusstseins- und Vorstellungswesen fälschlicherweise uns vor diesem Ende unserer selbst ängstigen. Wortgewaltig setzt Schopenhauer diesen Gedanken von der Unwichtigkeit dessen, was uns der Lebenswille während wir leben für unverzichtbar halten lässt, in ein interessantes Umkehrbild um. Sie erinnern sich. Der Tod, das, was wir bewusstseinsmäßig uns als Ende vorstellen, berührt das Leben auf der Ebene dieses prinzipiellen Lebenswillens eigentlich nicht. Dasjenige Leben, das Prinzipleben nämlich, das unseres endlichen Bewusstseins eigentlich gar nicht bedarf, bleibt als materieller Lebenswille in allem erhalten. Schopenhauer spricht daher vom individuellen Tod, das ist eine interessante Umkehrfigur, da steckt natürlich auch ein Stück weit Ironie drin. Er spricht vom individuellen Tod als Erwachen aus dem Traume des Lebens, und das ist so gemeint, dass das Leben uns als Bewusstseinswesen, also das blinde Leben, uns als Bewusstseinswesen quasi nur geträumt hat. Und es erwacht zu seiner eigenen Blindheit zurück, wenn wir in uns, wenn die Spanne unseres Bewusstseinslebens zu Ende geht. Erlischt unser endliches Bewusstsein im Sterben, dann ist der Lebenswille gewissermaßen endlich ungestört ganz bei sich. Zitat dazu nochmal. Mit dem Tode geht zwar das Bewusstsein verloren, nicht aber das, was das Bewusstsein hervorbrachte und erhielt. Das Leben erlischt, nicht aber mit ihm das Prinzip des Lebens, ein zeitloses Drängen, welches sich in ihm manifestiert. Also Schopenhauer splittet hier die Ebenen. Das Prinzip des Lebens, der Wille, persistiert, erhält sich und ist im Grunde ganz unbeeindruckt von unseren Vorstellungs- und Bewusstseinssorgen, wie die wir an den Tod knüpfen. Soweit der Rückblick. Wir stoßen bei Hegel vielleicht noch nicht, aber doch mit Schopenhauer, mit diesem willensförmig drängenden Prinzip des Lebens, und zwar kann man das datieren, der zweite Teil von Die Welt als Wille und Vorstellung erschien 1844, also etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, auf eine, kann man schon sagen, materialistisch grundierte Art von Ewigkeitsfigur. In der heutigen Vorlesung möchte ich eben dieses Moment des Materialismus als Grundzug des Lebens- und Todesverständnisses im 19. Jahrhundert aufgreifen und einen etwas gewagten, vielleicht Bogen schlagen. Gewagt, weil ich einiges zusammenbringe, auffädle, was vielleicht normalerweise nicht unmittelbar so eng zusammengebracht wird. Betrachten wir den Tod vor dem Hintergrund, der sich im ersten und dann vor allem im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts durch heftige Neuerungen erschütternden Naturwissenschaften. Ich zögere allerdings, für diese Zeitspanne das Wort Naturwissenschaften so einfach so zu verwenden. Denn, also Materialismus wäre eine vielleicht etwas vorsichtiger Umschreibung, ein Denken des Materiellen, man könnte aber auch, darauf komme ich, mit einem gewissen Recht auch parallel von einem Sozialismus sprechen, also von einem Denken des Sozialen, sofern das Soziale als materiell, stofflich, physisch gedacht wird. Also nehmen wir das Wort Naturwissenschaften erstmal in einem sehr weiten Sinne, denn das uns vertraute, kompakte Gefüge aus Physik, Chemie und Biologie formt sich in der Zeit nach 1800 zwar, aber es formt sich eben doch erst allmählich heraus und zieht seine Grenzen zu den Nachbardisziplinen langsamer, vielleicht als wir, die wir die Trennungen gewöhnt sind, uns das im Nachhinein vorstellen. Wohin die Domäne des Lebens und wohin insbesondere das menschliche Leben als Naturtatsache betrachtet gehört, das war zur Zeit Hegels, also bis 1831, keineswegs so ganz klar ausgemacht. Und umgekehrt war auch nicht so klar, was alles nicht zu den entstehenden Naturwissenschaften gehörte. Es gab da etwa die Medizin, ein Fach, das sich schon im 18. Jahrhundert als Universitätsfach und damit als Wissenschaft etabliert hatte. Und die Medizin kommunizierte auf vielfältige Weise mit dem, was man die entstehende Biologie nennen könnte. Sie ist und bleibt aber über das ganze 19. Jahrhundert hinweg eher eine anthropologische Wissenschaft. Das heißt, eine Wissenschaft, deren Anspruch lautet, den Menschen doch deutlich umfassender zu betrachten. Dann ist da auch in der Nähe dessen, was wir heute Naturwissenschaft nennen, damals aber eng durchdrungen, die Populationswissenschaft, die Bevölkerungskunde. Eine statistische Disziplin, die um 1800 auch mathematisch gesehen den Kinderschuhen entwächst. Die Bevölkerungswissenschaft entsteht ursprünglich im Rahmen der Ökonomie, ist aber dennoch ihrem Selbstverständnis nach im 19. Jahrhundert so etwas wie eine Naturwissenschaft, nämlich eine soziale Physik, wie das Stichwort bei mehreren Autoren auch lautet. Wie entwickelt sich die Bevölkerung, ein großer Organismus, unter welchen äußeren Bedingungen? Als soziale Physik welche das materielle Funktionieren des Lebens des Gesellschaftskörpers erforschen soll, entsteht unter genau dieser Fragestellung im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts die Soziologie, das, was wir später Soziologie nennen werden. Auch das gehört also sozusagen in das Konglomerat der entstehenden Naturwissenschaften hinein. Die Vorgeschichte oder die Frühgeschichte der Soziologie, ähnlich wie die Geschichte der Medizin in einem aber doch anthropologisch umfassenden Anspruch. Zwei der ersten großen Multiplikatoren dieser entstehenden Soziologie heißen Auguste Comte und Adolphe Quetelet. Comte, ein mathematisch-technisch ausgebildeter Universalgelehrter, der von 1820 an ein ganz neues System des positiven, wie er das nennt, das heißt wirklichkeitsgerechten Denkens, entwerfen wollte, erfand den Ausdruck Soziologie. Und Comte arbeitete zu Zeiten, als Hegel noch lebte. Comte war es auch, der mit Blick auf den Gesellschaftskörper erstmals diesen Terminus soziale Physik verwendet hat. Quetelet, auf den ich hier nicht näher eingehen werde, in der Ringvorlesung war davon ja mal ausführlicher die Rede, den erwähne ich aber, weil er auch in diesem Kontext unmittelbar gehört. Quetelet kam aus der Astronomie und war mathematischer Methodenexperte. Auch da sehen Sie die Nähe zur Naturwissenschaft. Er wendete als erster und sehr populär die gerade entstehende Wahrscheinlichkeitsmathematik der Mittelwerte und der Normalverteilungen auf die Gesellschaft an und prägte dabei eine kraftvolle eigene Sprache und übernahm den Ausdruck soziale Physik für sein Gegenstandsgebiet von Comte. Ganz generell ist es in diesem Feld der sich formierenden Naturwissenschaften, was immer das denn genau werden wird, die Aufmerksamkeit nicht auf feste Ordnungen, sondern auf die Regeln dessen, was sich verändert, was die avancierten Forscher bewegt. Geachtet wird also auf Prozesse. Und Prozesse sind das, was die Intellektuellen zu Beginn des 19. Jahrhunderts fasziniert. Stabilisierung in der Zeit oder aber Wandel in der Zeit, also Entwicklung. Dies zu durchdenken, ist sehr vielen und auch äußerst unterschiedlichen Theoretikern gemeinsam. Und wie gesagt, die disziplinären Zugehörigkeiten, da kann man sich im Nachhinein trefflich drüber streiten und Gedanken drüber machen, wo da eigentlich Grenzen verlaufen und wie sinnvoll es überhaupt ist, diese Grenzen so als scharfe Grenzen zu ziehen. Als Philosophen müssen wir sagen, dass kurz nach 1800 das sicher raffinierteste und am konsequentesten durchdachte Denken der Entwicklung sich im sogenannten deutschen Idealismus findet. Also bei Fichte, Schelling und insbesondere in der Philosophie Hegels. Diejenigen, die sich an die Hegel-Vorlesung im vergangenen Winter erinnern, haben sicher noch im Ohr, dass Entwicklung zu den zentralen hegelschen Termini gehört. Hegels Schüler, nicht zuletzt Karl Marx und Friedrich Engels, werden Hegels Analyse der bürgerlichen Gesellschaft und seine Geschichtsphilosophie weiterdenken und verwandeln zu einer materialistischen Theorie der Fortentwicklung historischer Klassengegensätze bis hinein in eine soziale Revolution. Marx und Engels thematisieren das Materielle der Gesellschaft, wogemerkt einer Gesellschaft eben in Prozessbegriffen gedacht, bis hinein in eine soziale Revolution. Das ist ein Thema, das Sie interessiert, als etwas, das vor allem im Blick auf ökonomische Verhältnisse analysiert werden muss. Es gibt aber eben auch Theoretiker wie Auguste Comte oder Quetelet, die weniger dezidiert als Marx und Engels die ökonomischen Widersprüche untersuchen, die stattdessen die tatsächliche Physis, könnte man sagen, also den Gesellschaftskörper, einschließlich der Körper der Individuen, aus denen diese Gesellschaft ja besteht, in ihre Überlegungen zum So-Sein von Gesellschaft einbeziehen. Ich betone das so, um zu zeigen, dass zwischen der Medizin der entstehenden Soziologie als Populationslehre und kurze Zeit später dann auf der anderen Seite der Darwinschen Entwicklungslehre als einer biologischen Variante von Populationslehre methodologisch wie auch sozusagen klimatisch eine enge Verbindung bestand. Und, das wird jetzt das Thema dieser Vorlesung sein, diese übergängige Verbindung, das Entwicklungsdenken einerseits im Bereich des Sozialen, dort in der materialistischen Variante, andererseits im Bereich dessen, was man dann biologisch nennen wird, diese Übergängigkeit ist nicht zuletzt für unser Thema des Todes sehr bedeutsam. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass und wie im 19. Jahrhundert auf sehr eigentümliche Weise die Frage des Todes der Seele, wie auch die Frage des Todes des Körpers, in der klassischen Form, in dieser auch dualistischen Form, Sie erinnern sich, durch Descartes und so weiter, ja in der Neuzeit eher noch straffer dualistisch gedachten Form, dass sich das in der Mitte des 19. Jahrhunderts in eine neue Frage verwandelt, diese Konstellation. Nämlich in die Frage nach dem stofflichen, materiellen Weiterleben der Substanz, aus welcher die Gesellschaft besteht. Also die Konstellation der Doppelfrage nach Tod der Seele wie auch Tod des Körpers, wo wir jetzt im Nachhinein sagen müssen, Tod der individuellen Seele wie auch Tod des individuellen Körpers, verwandelt sich in eine Frage, in der die Oberfrage gewissermaßen lautet, wie verhält es sich mit dem stofflichen Weiterleben derjenigen Substanz, aus welcher die Gesellschaft besteht. Und von daher wird dann die Frage nach dem Individuum neu gewonnen. Die Substanz der Gesellschaft hat einen ebenfalls neuen, prominenten Namen, nämlich Leben. Will ich jetzt nicht vertiefen, sonst wird es wieder zu lang. Das Wort Leben war natürlich schon da, aber Leben war ein Erzählbegriff. Also Leben ist das, was man erzählen kann, was man erlebt hat. Leben als Stoffbegriff zu verwenden, für den Gesellschaftskörper, für die Physis der Gesellschaft oder überhaupt für die Physis von Lebewesen, das ist eine moderne Errungenschaft. Das heißt, so gesehen ist der neue Name für diese neue Vorstellung von der Substanz der Gesellschaft als materieller Substanz, hier und jetzt hier in der Welt, Leben. Ein Spezifikum des 19. Jahrhunderts. Bei Hegel war uns dieser Name Leben für nicht mehr das individuelle Leben, sondern eine Art Kollektivwirklichkeit ja schon begegnet, als Leben der Gattung, das wie Phönix aus der Asche nach dem Tod des individuellen Lebens aufsteigt. Sie erinnern sich an diese Metapher. Allerdings war bei Hegel die Beschaffenheit dieses Gattungslebens nicht so eindeutig stofflicher Art. Sagen wir mal, es war so eine allenfalls auch stoffliche oder halbstoffliche Dimension. Wenn Schopenhauer vom Leben spricht, dem Prinzip Leben, diesem blinden Lebenswillen, dann sind wir wahrscheinlich schon ein Stück näher an so einem quasi stofflichen Vitalismus. Mit jenem Willen zum Leben, der einerseits das sich Sträuben des Einzelnen gegen das Sterben erklären soll, andererseits als blinder Wille mit dem Tod des Einzelnen jedoch nicht wirklich endet, sondern eher zu sich selbst findet, wenn die bewusste Existenz erlischt. Damit haben wir eher, sagen wir, eine vitalistische, eine lebensstoffliche Figur vor uns, wenngleich Wille nicht so einfach sozusagen als physikalische Substanz sich materiell vorgestellt werden kann. Bei dem britischen Soziologen Herbert Spencer, vor allem aber bei Charles Darwin, nur wenige Jahre später, als Schopenhauer und auch als die ersten Arbeiten von Spencer, nämlich im Jahre 1859, wird das Leben, das den Tod aller Einzelnen überdauert, ausschließlich und nur mehr das biologische Leben, genauer das Leben von biologischen Arten von Lebewesen sein. Lassen Sie uns diesen Komplex, also diesen Übergang zum biologischen Leben, diese zunehmend kompakter werdende Vorstellung vom Leben der Gattung bis hin zur Idee von einer Art Naturstoff oder biologischer Substanz unter unserem Blickwinkel der Frage nach dem tot betrachten. Zur Orientierung, das ist nicht mehr als tot. Eine kleine Übersicht, einfach um diese Namen mal so nebeneinander zu stellen. Das 19. Jahrhundert ist wirklich ein extrem spannendes Jahrhundert. Wenn Sie sich überlegen, wie dicht, wie zeitlich dicht gedrängt, dass ja also vieles nebeneinander passiert, von dem, was wir oft, gerade in der Philosophie muss man sagen, so auseinandergesplittet nur diskutieren, sofern wir immer so einzelne Fäden verfolgen. Also das ist jetzt nicht sehr präzise abgetragen mit den Lebensdaten oder dergleichen. Es geht eher um die Schaffensphasen, also wo die Leute gearbeitet und geschrieben haben. Und zum Teil waren die Namen auch so lang, dass ich die Fenster größer machen musste, als es eigentlich richtig ist. Es geht mir nur darum, Ihnen ganz grob die Überlappungen zu zeigen. Also wie viel Wechselwahrnehmung und wie viel gemeinsamer Zeitgeist solche Autoren wie vielleicht auf der einen Seite Quetelet, auf der anderen Seite Marx und Engels oder auch den späten Hegel vielleicht oder den Spencer als frühen Soziologen und Kant, wie sehr die sich überlappen. Also wie wir sagen können, im Grunde ist in diesem 19. Jahrhundert sehr vieles, was wir uns so gewöhnlich als nacheinander vorstellen können, immer auch Parallelverschiebung von durchaus zeitgleich und in großen Teilen auch mit Wechselwahrnehmung erfolgenden Arbeitsprozessen und intellektuellen Entwicklungsprozessen. Sie müssen sich da bitte keine Jahreszahlen merken. Ich habe auch vorsichtshalber nur diese ganz groben Eckpunkte notiert. Wichtig ist mir hier die zeitlich enge Überlagerung und, das ist natürlich auch wichtig, die disziplinär unterschiedlichen klassischen Zuordnungen, die wir hier normalerweise so mit assoziieren würden. Ich habe das mal so stichwortartig dahinter geschrieben. Sozialstatistik, Soziologie. Spencer behandelt Biologie und Soziologie. Darwin Erdgeschichte und Biologie. Verwendet die Soziologie als Kategorie nicht. Dann gibt es Weismann, ein Autor, auf den ich heute nicht zu sprechen kommen will, der Zellbiologe ist. Es gibt Galton, den Eugeniker. Und es gibt auf der anderen Seite da so mit Tüpfelchen umfasst, das, was wir so als klassische Philosophen vielleicht rezipieren würden, ohne uns klarzumachen, wie parallel gestaffelt die anderen Projekte liegen. Es gibt hier ein allgemeines Entwicklungsdenken, könnte man sehr pauschal sagen, das sich in diesen verschiedenen Feldern entwickelt und das sich nicht primär als historisches Denken versteht, sondern als Entdeckung einer naturstofflich ablaufenden und fassbaren Entwicklung, welcher die Lebewesen und auch den Menschen als Gattung erfasst oder trägt. Es gibt, das sei ergänzt, man könnte nochmal eine ganz andere Folie zeichnen, natürlich im 19. Jahrhundert genauso mächtig auch einen Historismus, also ein Entwicklungsdenken, das auf Geschichte setzt und nicht auf Naturstoffe. Und man könnte zum Beispiel Marx und Engels und natürlich sowieso Hegel auch in eine große Folie eintragen, wo man stärker die historistische Seite des Entwicklungsdenkens im 19. Jahrhundert rauszoomt. Für die Frage des Todes ist aber dieses Lebensstoffdenken der frühen Soziologie und Biologie interessanter. Ich glaube, ich mache das mal wieder auf, dass ich nicht zu sehr merken. Also die Namen sind quasi nur Tupfer. So eine Folie ist dann auch sehr schnell voll. Beginnen wir mit den ganz frühen Soziologen, die tatsächlich das Entwicklungsthema als naturalistisches Thema, das ist ein Stück weit ja meine These, nämlich als eine Frage der Natur des Sozialen sogar noch vor den Biologen auftun. Wenn ich Schopenhauer als eine schillernde Figur bezeichnet habe, so könnte man von Auguste Comte dasselbe sagen. Einem französischen Gelehrten, der als Mathematiker, Ingenieur und philosophischer Autodidakt in den politischen Wirren der nachnapoleonischen Zeit mit den Frühsozialisten sympathisierte und, Stichwort Fortschritt, gesellschaftliche Reformideen mit dem Programm einer ganzen Wissenschaft, die dann auch diese neue Gesellschaft ordnen sollte, verband und schließlich auch mit Konzepten für eine neue Religion, die diese neue Gesellschaft dann prägen und in Ordnung halten sollte. Der frühe Comte, der dieses große System entwickelt, das dies alles leisten soll, also ein System des Fortschritts der gesamten Menschheit, aber eben auch ein Modell von Gesellschaft entwerfen sollte. Der frühe Kant ist vor allem bekannt durch ein Drei-Stadien-Modell, das er sowohl für die individuelle wie auch für die gesellschaftsgeschichtliche Entwicklung verwendet. Es ist ein Entwicklungsmodell, das er nicht ganz, aber doch weitgehend ohne Kenntnis der Hegelschen Schriften niedergelegt hat. Und diesem Entwicklungsmodell kann man durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hegelschen System bescheinigen. Es ist auch vielfach bemerkt worden, also das Thema Entwicklung und auch die Modellierung von gesamtgesellschaftlicher Entwicklung lag in der Luft in dieser Zeit. Man muss allerdings sagen, dass Kant einem deutlich schlichteren Wissenschaftsideal huldigte, als das bei Hegel der Fall war. Kant spricht von positiver oder positivistischer Erkenntnis. Seine methodischen Vorstellungen sind eher schlicht, würden wir als aus der etwas arroganten Philosophenperspektive vielleicht sagen. Aber die Grundfigur dieses Interesse an Entwicklung hat frappante Ähnlichkeiten mit den Parallelbaustellen in der deutschsprachigen Philosophie. Kant zufolge verläuft die soziale Entwicklung in drei historischen Stadien, dem theologischen, dem metaphysischen und schließlich dem positiven Stadium. Einzelheiten entwickelt er in seinem bekanntesten Werk, dem bereits 1830 bis 1842 erschienenen Cours de Philosophie Positive, also Abhandlungen über die positive Philosophie. In ihrem historisch gerade erst beginnenden positiven Stadium wird sich die Wissenschaft nach Kant nur noch auf Beobachtung und auf unveränderliche Naturgesetze gründen und erreicht daher das höchste, das positivistische Niveau. Innerhalb der Wissenschaften sieht Kant eine Stufung vom Einfachsten hin zum Komplexen, also auch da Entwicklung. Nach Mathematik, Astronomie, Physik und Chemie kommt nach Kant die Biologie und als höchstes folgt dann die Soziologie, die Wissenschaft der gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, deren Profil wie auch Namen Kant selbst entwirft, eben indem er den Terminus Soziologie prägt. Die Aufgabe der Philosophie, und der späte Kant wird dann sagen, nicht der Philosophie, sondern einer neuen Religion, ist schließlich die Verknüpfung von soziologischer Wissenschaft und einer Politik, die sich ganz nach den Erkenntnissen dieser Wissenschaft zu richten hätte. Wir würden vielleicht sagen, ein Stück weit, also die Philosophie bei Kant ist auch Methodenwissenschaft, aber sie ist ein Stück weit auch das, was wir heute vielleicht als Ethik bezeichnen würden. Also sie vermittelt zwischen Wissenschaft und Politik. Interessant für uns ist an diesem etwas strengen Szenario von einer endgültig fortschrittlich ausgestalteten Wissenschaftsgesellschaft vor allem ein Punkt. Kant beschäftigt sich nämlich eingehend mit dem Problem eines richtigen Verständnisses der Generationenfolge, der Bedeutung der Generationenfolge für das soziale Ganze. Auch die Menschen, die in der Vergangenheit gelebt haben, sowie die zukünftigen Menschen, gehören nach Kant zur Gesellschaft hinzu. Und zwar in einem durchaus wesenhaften Sinne gehören sie dazu. Wir leben gleichsam mit ihnen zusammen und auf sie bezogen. Sofern die Vorgaben der vergangenen Generationen für das Leben der aktuell Lebenden und unsere Entscheidungen in der Gegenwart unmittelbar bedeutsam sind. Über den Tod hinweg verwirklicht sich zwischen den Generationen durch verbindliche Erziehung der Kinder durch die Eltern das Soziale als eine Ordnung übergreifender und stabiler Art, geregelter Art. Wobei diese Regeln die Farbe von Notwendigkeitsgesetzen haben, also Naturgesetzen sehr stark ähneln. Der späte Kant der 1860er Jahre spricht von der Gesellschaft als dem Grand Être, als dem großen Wesen. Also das ist tatsächlich als Seinsaussage gemeint. Er entwirft nicht nur eine strenge Moral der Selbstvervollkommnung des Einzelnen im Dienste dieser Gesellschaft und dieses großen Wesens, sondern er entwickelt auch einen regelrechten religiösen Kultus der Menschheit, welcher der Zugehörigkeit des Individuums zum großen Ganzen Rechnung tragen soll. Menschheit gewinnt bei Kant auch diesen substanziellen, materiellen Sinn. War Kant bei Menschheit noch ein moralisches Prinzip? Sie erinnern sich, man muss die Menschheit in jedem Einzelnen achten, also es ist eigentlich ein ganz abstraktes moralisches Prinzip. So ist bei Kant die Menschheit tatsächlich, gewinnt man über Strecken den Eindruck, ein substanzielles Ding. Und die Toten gehören zu diesem großen Etwas, dem verehrungswürdigen Wesen namens Gesellschaft hinzu. Nicht alle Toten allerdings, sondern nur diejenigen, die zugunsten des großen Wesens moralisch verdienstvoll gelebt haben. Nach Kant soll in seiner Gesellschaftsreligion ein neues Sakrament geschaffen werden. Heißen soll es die Inkorporation, also die Eingliederung oder wörtlich sogar Einverleibung. Und es sieht konkret so aus, 7 Jahre nach dem Tod eines Individuums sollen Priester der neuen soziologisch fundierten Religion entscheiden, ob der oder die Tote aus der Perspektive der Gesellschaft gesehen subjektive Unsterblichkeit erlangen soll oder nicht. Im Falle, dass ja, dass man ihn oder sie also als Teil der Humanität, der Menschheit ausersieht, wird der Leichnam feierlich zu einem Grab in einem geheiligten Wald überführt und dann in der Nähe eines Tempels der Humanität endgültig bestattet. Verbrecher, unsittliche Existenzen und andere eigennützige Individuen werden hingegen nicht in die kollektiv weiter existierende Gesamtheit aufgenommen. Sie werden ohne Grabstein in einem Seitentrakt der öffentlichen Friedhöfe begraben. Also das Ganze ist einigermaßen kurios. Sie sehen aber gerade an diesem bizarren Detail des Transfers der sterblichen Überreste in so ein von einem Tempel zentriertes Grabfeld, wie sehr also sozusagen die stoffliche Seite für Kant hier auch Bedeutung hat. Also wie sehr es nicht nur irgendwie um Erinnerung geht oder um symbolische Zugehörigkeit und dergleichen. Nein, die Körper werden auseinandersortiert und dieses große Wesen wird quasi physisch hergestellt nach dieser Frist von 7 Jahren und dieser kollektiven amtlichen Entscheidung. Kant betrachtet das Verhältnis zwischen Leben und Tod nicht als eines des Kampfes, sondern als eines der potenziellen Balance. Damit wehrt er sich gegen die funktionalistischen Todesvorstellungen der modernen Physiologie seiner Zeit, welche das Leben als eine Funktion betrachtet, die dem Tod als dem Lebensende widersteht, die also den Tod lediglich negativ bestimmt, so wie wir es bei Kant auch schon kennengelernt hatten. Als einen inneren Mangel, als eine unvermeidliche Pathologie des organischen Lebens etc. So unmittelbar seine Vorstellung von der Kette der Generationen die Vorstellung eines materiellen Sozialkörpers nahelegt und den Tod sozusagen als positiven Teil dieser Selbstkontinuierung des Ganzen integriert. Und so sehr diese Redeweisen, die er anbietet, von Regeln tatsächlich an, also die Idee von Naturgesetzen nahelegt, so sehr ist die von Kant entworfene subjektive Unsterblichkeit der Mitglieder seiner Menschheit dennoch auch immer als geistiges Weiterleben gedacht. Also wir haben hier auch wieder so eine changierende Figur. Die Lebenden nehmen die Toten namentlich in ihr Zusammenleben mit auf, indem sie ihre Anwesenheit evozieren, durch Vergegenwärtigung im Sprechen. Im Erinnern und im Handeln haben wir Vorstellungen und Bilder von ihnen. Die Überlegungen des späten Kant zu einer wissenschaftlich gegründeten Religion der Gesellschaft sind also einerseits, kann man sagen, stofflich, materialistisch geprägt. Auf der anderen Seite sehen wir hier aber auch Züge, die eher an den Katholizismus erinnern. Beide Seiten, also diese Religion der Gesellschaft im Sinne von evozierte Anwesenheit, Vergegenwärtigung durch Sprechen und durch den Umgang mit Bildern und Vorstellungen und dergleichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Transfer der Leichen. Beide tragen aber diesen Zug, dass es hier tatsächlich um den Sozialkörper geht. Und eben nicht um das klassisch-christliche Jenseits, die Einzelseele oder irgendetwas in dieser Art. Die Soziologie des 20. Jahrhunderts hat Kants späte Schriften und überhaupt sein Projekt einer soziologischen Religionsgründung, einschließlich jener neuen Riten rund um Generationenfolge und Weiterleben der Toten, eher als peinlich empfunden und verschwiegen. Also diese Seite der kantischen Philosophie, die sich mit diesen religiösen Ausbuchstabierungen des großen Seins beschäftigt, wird in der Regel gar nicht miterzählt, sondern man erfährt nur von Kant als denjenigen, der eben den Terminus Soziologie geprägt hat und die positive Philosophie entworfen hat. Mir scheint aber, wenn Sie erstens an Hegel und zweitens an Schopenhauer denken, eben auch diese kantische soziologische Spielart, ein innerweltliches Weiterleben zu denken, vielleicht eine Art innerweltliche, materialistisch grundierte Ewigkeit zu entwerfen, in welche hinein der Tod des Einzelnen sich aufhebt, durchaus interessant zu sein. Es passt in die Zeit, auch dieses Unternehmen. Also diese eigentümlich changierenden Versuche, wo wir jetzt den späten Hegel hatten und Schopenhauer, ich denke, da kann man Kant schon mit einem gewissen Recht gleichberechtigt als jeweils auch für sich auch nochmal interessante Spielart daneben stellen. Ganz offenkundig können wir sagen, wird die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts heftig bewegt durch dieses postromantische Thema des Lebens als eines nicht länger jenseitigen, sondern radikal diesseitigen, physisch-stofflichen Ganzen, das sich durch den Tod des Einzelnen hindurch erhält, das sich vielleicht sogar nur aufgrund des Todes des Einzelnen erhalten und entwickeln kann und wo es ein Denkproblem ist, eine offene Denkaufgabe, wie man diese Entwicklungsfigur, die Realität dieser Entwicklung eigentlich fassen kann. Auch der britische Soziologe Herbert Spencer denkt den Einzelnen, dessen Organismus, Psyche, Vernunft und auf der anderen Seite ganz analog das organische Ganze der Gesellschaft als Resultat von Entwicklung. Spencer entwirft unter anderem eine allgemeine Theorie der Entwicklung in dem Sinne, dass er sich für die Logik, die Differenzierungslogik dieser Entwicklung interessiert. So wie sich einerseits Komplexität aufbaut im Laufe von Entwicklungen, so zerfallen andererseits alle komplizierten Aggregate dann auch wieder, das ist Spencers Modell, also Komplexität baut sich auf und zerfällt auch wieder. Im Bereich des Organischen heißt das, stets tritt früher oder später der Tod ein. Der Tod des Einzelnen ist aber bei Spencer abgelöst zu betrachten von der Lebendigkeit der Gesellschaft, die auch ein Ganzes darstellt, nämlich einen Organismus, der sich eigengesetzlich ausdifferenziert, sein eigenes Leben hat und seiner eigenen Entwicklung untersteht. Spencer könnte man jetzt auch noch mal ausführlicher ausbuchstabieren. Ich werde das minimieren und sozusagen beim Lesetipp belassen, wobei ehrlich hinzugefügt, der Soziologe Spencer ist ein Autor, an dem sich im Nachhinein die Geister in besonderer Weise scheiden. Er hat sehr viel geschrieben. Diese Differenzierungs- und Entwicklungslogik, so wie ich sie eben kurz angerissen habe, in regalfüllendem Ausmaß durchbuchstabiert, auch für verschiedene wissenschaftliche Felder. Dabei ist er relativ umschweifig und vor allem widerspricht er sich nicht selten selbst, was seine Wirkung innerhalb der Soziologie wie auch über sie hinaus geschmälert hat. Jedenfalls seine Wirkung als, ich sag mal, scharfkantiger Theoretiker. So dass man sagen kann, oder man kann den Eindruck zumindest haben, dass Spencer in vielem eher als Steinbruch und als klimagebender Autor relevant war und vielleicht seine Theoreme nicht wirklich jedenfalls nicht als prägnante Theoreme gewirkt haben. Unterschätzen darf man die Bedeutung von Spencers evolutionistischer Organismustheorie des Sozialen gleichwohl nicht. Also die Organismusmetapher für die Gesellschaft wird bei Spencer sehr prominent ins Recht und ins Bild gesetzt. Und wichtig ist, dass Spencer genau zu der Zeit gelesen wurde, als viel spektakulärer und ich denke auch im Kernbereich der Frage, wie funktioniert Entwicklung, auch prägnanter. Eine zweite Evolutionstheorie in die Diskussion kommt, nämlich diejenige von Charles Darwin. Dieser kleine Dreisprung. 1859 erscheint On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Also auf Deutsch, über den Ursprung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein. Ein Buch, das mit einem viel präziseren Gegenstandsbereich als die Universaltheorie Spencers aufwartet. Es geht in Darwins Buch ausschließlich um die Frage der Entstehungs- und Entwicklungsmechanismen der Mechanismen der natürlichen Artenvielfalt im Tierreich. Den Menschen behandelt Darwin in diesem, seinem ersten Buch, nicht gesondert. Das hat er erst sehr viel später in einem zweiten Buch getan. Darwin legt 1859 außerdem eine deutlich anders geschnittene, wie ich schon angedeutet habe, raffiniertere Theorie der Entwicklungsdynamik und der Kräfte vor, die in der Artenentwicklung wirksam sind, als es etwa die Spencersche Theorie der organischen Ausdifferenzierung oder gar das Kornsche Drei-Stadien-Modell bisher leisten konnten. Machen wir nun ein Experiment. Versuchen wir einmal, Darwins Theorie über den Ursprung der Arten als das zu lesen, was sie nicht zuletzt vielleicht auch ist, eine Theorie des Todes und der Endlichkeit nämlich. Zwar ist Darwins eigentliches Thema von anderer Art. Wie kommen die Spezies, wie kommen die Arten zu ihren je eigenen Besonderheiten? Das ist sein Thema. Wie lassen sich aus der beobachteten Vielfalt der Verbreitung und der Erscheinungsbilder der Lebewesen für deren Vorgeschichte und für die allgemeinen Entwicklungsgesetze von Populationen artgleicher Lebewesen Schlüsse ziehen? Und was für Schlüsse lassen sich da ziehen? Darwins Antwort aber auf diese Arbeitsfragen, nämlich seine Thesen über das Wie dieser Entwicklung, diese Antworten Darwins enthalten eine ganze Anzahl von Aussagen über das Verhältnis von Leben und Tod. Und die können wir mal versuchen rauszuzoomen. Kann man den Gedanken wirklich beiseite schieben, fragt Darwin im vierten Kapitel seines Buches, dass in dem großen und verwickelten Kampf ums Leben für alle Lebewesen vorteilhafte Abänderungen im Laufe vieler aufeinanderfolgender Generationen zuweilen vorkommen werden? Und muss man nicht erstens zugeben, dass offenbar viel mehr Individuen geboren werden, als möglicherweise fortleben können? So wie sich zweitens dann auch eingestehen, Zitat, dass diejenigen Individuen, welche einen auch noch so geringen Vorteil vor anderen vorausbesitzen, die meiste Wahrscheinlichkeit haben, die anderen zu überdauern und wieder ihresgleichen hervorzubringen? Die reine rechnerische Beobachtung, dass natürlicherweise offenbar viel mehr Lebewesen, auch Menschen, geboren werden, als nachher überleben oder auch überleben können, das ist ein Gedanke, der zu Darwins Zeiten nicht ganz neu ist. Schon 1792, also fast 70 Jahre früher, hatte der englische Ökonom Robert Malthus mit einer Rechnung Aufsehen erregt, die nachwies, dass wenn alle geborenen Menschen auch erwachsen würden, binnen kurzem es auf der Erde an Nahrung für die Menschheit fehlen würde. Der Tod der Schwachen und Kranken, das war Malthus' Folgerung, muss also als nützlich betrachtet werden. Er sichert ja den anderen, den Gesunden und Kräftigen, Nahrung und Wohlstand. Diese malthusianischen Theorien waren große Aufreger, große Diskussionen damals dann auch sofort ausgelöst, aber sie standen eben zu dem Zeitpunkt schon im Raum. Also dieser Überschuss, mit dem die Natur da offenbar hantiert, das war eine bekannte Tatsache oder ein bekanntes Thema. Bei Darwin erhält die Sache jedoch jetzt einen anderen Akzent. Darwin interessiert sich nicht für das Mengenproblem als solches, sondern er fragt nach den Mechanismen, mit welchen die Natur vor dem Hintergrund dieses Übermaßes selbst für eine Auswahl sorgt. Und er fragt danach, wie diese Mechanismen neben der Regulierung der Kopfzahl der Mitglieder einer Population vor allem auch für die Entwicklung neuer und auf lange Sicht vorteilhafter Merkmale ganzer Arten sorgen. Es gibt eine Natural Selection, eine natürliche Selektion oder Zuchtwahl, das ist Darwins Hypothese. Zitat: Man kann figürlich sagen, die natürliche Zuchtwahl sei täglich und stündlich durch die ganze Welt beschäftigt, eine jede, auch die geringste Abänderung zu prüfen, sie zu verwerfen, wenn sie schlecht, und sie zu erhalten und zu vermehren, wenn sie gut ist. Ende des Zitats. Still und leise, das ist so die Vorstellung, die Darwin hier nahelegt, still und leise sorgt also dieser permanente Prüfungsmechanismus für die Vervollkommnung eines jeden organischen Lebewesens in Bezug auf seine Lebensbedingungen. Die andere Seite dieses still mitlaufenden Prüfens ist das, was Darwin im Text fast durchgehend nicht Tod nennt, sondern Verwerfung oder aber Zerstörung, Destruction. Vielfach sind es, stellt er fest, schon die Eier oder Samen, welche gar nicht erst zur Reifung kommen. Und daneben wird auch eine ungeheure Zahl reifer Tiere und Pflanzen, mögen sie die ihren Bedingungen am besten angepassten gewesen sein oder nicht, jährlich durch zufällige Ursachen zerstört werden, ohne dass das für die Spezies irgendwie jetzt eine erkennbar hilfreiche Art von Zerstörung gewesen sein mag. Es kann sogar, stellt Darwin fest, Katastrophen geben, die für zufällige Zerstörungen großen Ausmaßes sorgen. Gleichwohl wird in all diesem nicht in sich bereits sinnvollen Zerstörungsgeschehen das Gesamtergebnis sein, dass, Zitat, die am besten angepassten Individuen unter der Voraussetzung, dass überhaupt Variabilität in einer günstigen Richtung eintritt, ihre Art in größeren Zahlen fortzupflanzen streben als die weniger gut angepassten. Die dem Überleben günstigeren Eigenschaften setzen sich auf lange Sicht durch. Wir sind alle irgendwie haben so ein Grundwissen, so eine Grundvorstellung davon, wie der Darwinismus funktioniert, beziehungsweise wie Darwin denkt. Zwei Erläuterungen sind, glaube ich, wichtig, um die Differenziertheit des Darwinschen Modells zu sehen. Also um dieses Modell und diesen Gedanken, die dem Überleben günstigeren Eigenschaften setzen sich durch, tatsächlich so zu verstehen, wie er bei Darwin entwickelt ist. Es ist zum einen wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht einfach die Eigenschaften der Individuen sind, sondern dass es tatsächlich die Neuerungen sind, bei denen die natürliche Selektion ansetzt. Es geht also bei Darwin primär um die Veränderung des Status quo bzw. des gegebenen Profils einer Art, also um die Neuerungen von Artmerkmalen, und es geht nicht simpel und primär und nur um die Eigenschaften von Individuen. Es gibt eine natürliche Variabilität der Individuen einer Art, das ist eine sehr wichtige Grundannahme Darwins. Ohne die Annahme, dass die Natur, sei es im Pflanzenreich, sei es im Tierreich, voller kleinerer und größerer Abweichungen ist, die permanent eintreten, kann man sich wäre der Darwin'sche Gedanke gar nicht möglich. Es gilt eben deshalb, wie es im Zitat ja hieß, unter der Voraussetzung, dass überhaupt Variabilität in einer günstigen Richtung eintritt. dass es eine Chance gibt, dass durch die natürliche Auswahl die Arten sich verbessern. Also ohne Variationen und ohne positive Variationen, brauchbare Variationen, gibt es sozusagen nichts zu selegieren. Nichts, was irgendwie nach vorne führen würde. Metaphorisch spricht Darwin hier auch vom Kampf ums Existieren, vom Struggle for Existence aller Lebewesen. Das mit dem Kampf ist aber eben nicht primär so gemeint, dass die Lebewesen einander permanent bekämpfen würden. Oder auch nur, dass sie permanent direkt miteinander konkurrieren würden, um Wasser, Luft, Nahrung und dergleichen, sondern es geht vermittelter, wenn Darwin hier von Kampf spricht, um den Wettbewerbsvorteil bezogen auf die nützlichen Neuerungen. Der Kampf ums Dasein ist also nicht ein Kampf der Individuen gegeneinander, quasi Mann gegen Mann, sondern er ist eine Art Innovationswettbewerb auf der Ebene der Arten. Ich denke, das muss man sich klar machen, weil schnell der Eindruck entsteht, man könne Darwin so als eine Art Hobbes lesen, ja? Also Kampf aller gegen alle oder dergleichen. Das ist überhaupt nicht seine Vorstellung. Er war Biologe, er wusste um das wohlgeordnete Zusammenleben im Tierreich oder auch das auseinandersortierte Leben der verschiedenen Tierarten. Natürlich gibt es da auch Nahrungsketten, aber jedenfalls im Prinzip ist seine Vorstellung nicht die, dass die Tatsache, dass der eine den anderen frisst, primär als Kampf, Struggle for Existence gewertet werden muss, sondern im Prinzip ist die Ebene, die Spielebene sozusagen, die entscheidend ist, der Innovationswettbewerb. Also die Frage, welche der neuen Merkmale sich etablieren können und dann überdauern. Natürliche Zuchtwahl funktioniert letztlich nicht über die Erhaltung der Individuen als solcher, sondern durch die Erhaltung irgendwie vorteilhafter Abänderungen, welche folglich die anderen überdauern. Die Individuen, so könnte man diese Optik zugespitzt formulieren, sind also nur Medium. Sie sind überhaupt nur als Merkmalsträger relevant. Und dann gibt es dies als die andere Erläuterung, ohne die man Darwins Ansatz, glaube ich, nicht überblickt, noch eine wichtige innere Zweiteilung in Darwins Modell. Der Kampf ums Existieren, wohlgemerkt primär der Arten, auch die Individuen kämpfen ums Überleben, aber die Wettbewerbsstruktur ist primär auf der Ebene der Arten, die Darwin interessiert, und auch das Wirksamwerden der natürlichen Zuchtwahl, also dieser Natural Selection, finden nämlich nach Darwin stets gleichsam auf zwei Bühnen oder Ebenen statt. Zum einen immer dort, wo es um das Dasein der einzelnen Individuen geht. Das war, wie schon erwähnt, die Bewahrung der Samen und Eier, die Pflanzensamen, sagen wir mal, dass die nicht vertrocknen, sondern dass die an eine Stelle fallen, wo auch Wasser draufkommt, sodass die keimen und anwachsen können und so weiter. Da, wo es um das Aufwachsen der Halbwüchsigen geht, um das Fortleben der Erwachsenen etc. Und auch die Frage, wie früh oder wie spät jemand, also ein Individuum, stirbt, in Darwin'scher Terminologie zerstört wird. Auf dieser ersten Ebene droht die direkte Zerstörung, also der individuelle Tod. Und der individuelle Tod ist auch der Mechanismus, durch den die Natural Selection ihre Auswahlentscheidung zugunsten bestimmter Eigenschaften und gegen andere Eigenschaften oder zugunsten bestimmter neuer Merkmale und gegen andere Merkmale trifft. Das ist also die erste Bühne. An die denken wir auch sofort. Die zweite Bühne oder Ebene, die mindestens genauso wichtig ist, heißt bei Darwin Sexual Selection, also geschlechtliche Zuchtwahl. Diese Form der Zuchtwahl, so Darwin, Zitat, hängt nicht vom Kampf ums Dasein in Beziehung auf andere organische Wesen oder auf äußere Bedingungen ab, sondern von einem Kampf der Individuen des einen Geschlechts, meist der Männchen, und um den Besitz des anderen Geschlechts. Das Resultat desselben besteht nicht im Tod, sondern in einer spärlicher oder ganz ausfallenden Nachkommenschaft des erfolglosen Konkurrenten. Diese geschlechtliche Auswahl, so Darwin, ist daher nicht minder rigoros als die natürliche. Also Natural Selection und Sexual Selection. Der Besitz des anderen Geschlechts, damit ist gemeint die Chance, sich fortzupflanzen, sein eigenes Erbgut weiterzugeben. An der Selbstverständlichkeit, mit der Darwin hier das Schema einer aktiven Männchenkonkurrenz um passive Weibchen zum Paradigma erhebt, sehen Sie deutlich das simple Geschlechterbild des 19. Jahrhunderts. Sie sehen aber noch mehr. Sie sehen, wie hier der individuelle Tod auf der einen Seite, in der Natural Selection ist der individuelle Tod das Medium, in dem die Merkmalselektion passiert, und wie die Fortpflanzung, das Erzeugen von Nachwuchs, und zwar von mit besonders guten Eigenschaften versehenen Nachwuchs auf der anderen Seite, in eine eigentümliche Parallelstellung geraten. Der Tod des Einzelnen schadet der Qualität des Ganzen auf ganz analoge Weise, wie es der Qualität des Ganzen schaden kann, wenn es nicht zu Nachwuchs kommt. Oder umgekehrt, wenn eine Variante, also eine natürliche Abweichung, sich nicht als Vorteil auswirkt, der Tod des Einzelnen, der dieses wenig vorteilhafte Merkmal trägt, ist das genaue Äquivalent dazu, dass etwas oder jemand ihn an der Weitergabe seiner Eigenschaften, also an der Fortpflanzung, hindert. Im Ergebnis geht es ja nur um die Weitergabe der Merkmale, um ihre Verbreitung und um ihren Erhalt in der Zeit. Betrachten wir Darwins Theorie als eine Theorie des Todes, so sind, denke ich, beide Punkte sehr wichtig. Zum einen ist es bemerkenswert, dass dort, wo Darwin von Zerstörung spricht, es ja eigentlich um die Zerstörung des Merkmals geht und gleichsam nur in zweiter Linie um den Tod des einzelnen Merkmalsträgers, des Individuums. Hierin können wir eine interessante Umwertung des individuellen Todes erkennen. Das Einzelsein des Einzelnen hebt sich nicht auf in die Gattung hinein, wie bei Hegel, es erlischt nicht, sodass nur der blinde Lebenswille bleibt, wie bei Schopenhauer, es soll auch nicht nach dem Tod in die als physische Gemeinschaft verstandene Menschheit inkorporiert werden, wie bei Kant, sondern im Zeichen der Frage, welche Merkmale in die Gattung Eingang finden, wird der individuelle Tod, und zwar der endgültige und vollständige Tod des Individuums, quasi zu einem Durchgangsstadium. Fast möchte man sagen, zu einem Produktionsvorgang im Hinblick auf die Qualitätsmerkmale der Spezies. Eine privilegierte Rolle nimmt der Tod dabei nicht ein, denn die eigentümliche Bedeutung der Fortpflanzung, die genau analog funktionieren kann wie der Tod, im Effekt genau analog funktioniert, tritt hinzu. Nimmt man Darwins Logik der beiden Ebenen des Auswahlgeschehens ernst, so erweist sich die Fortpflanzungsfrage womöglich sogar als die wichtigere. Warum ist der frühe Tod des Trägers eines günstigen Merkmals für die Artentwicklung insgesamt ein Schaden? Weil er sich nicht fortpflanzen kann, sondern vorher starb. Und warum wirkt sich das individuell lange Leben des Merkmalsträgers günstig aus auf die Entwicklung der Arten? Weil er sich in dieser Zeit viel und erfolgreich fortpflanzen wird und damit neue Eigenschaften sich im Ganzen verteilen und etablieren können. Sie sehen, wie letztlich der individuelle Tod nur mehr in einem Szenario der Fortzeugung von Leben, man könnte sagen, verrechnet wird. Und wie er darin als Äquivalent der gelingenden bzw. misslingenden Weitergabe von Arteigenschaften wiederum als konstruktiver oder destruktiver Beitrag zur Gesamtsumme eines Kollektivlebens, dem Leben der biologischen Art oder Spezies, gewertet wird. Die Summe, um die es hier jeweils geht, ist mathematisch gesehen natürlich nicht einfach eine Summe, sondern ein Ensemble von Wahrscheinlichkeitswerten bezogen auf einen Prozess, Also es handelt sich ja um einen Entwicklungsprozess, es ist ein extrem dynamisches Gefüge, von dem da die Rede ist. Gleichwohl ist es interessant, wie Darwin tatsächlich auch den Einsatz der Worte Leben und Tod in der Art, wie er das beschreibt, diese Mechanismen, und wie im Prinzip letztlich die Fortzeugung die dominierende Dynamik ist, die eigentliche Dynamik, die ihn interessiert, und der Tod den Stellenwert eigentlich nur noch hat, als Fortpflanzungsverhinderer relevant zu sein. Interessant ist, wie er im Zuge dieser Beschreibung tatsächlich den Einsatz der Worte Leben und Tod quasi von der Individualebene abzieht und auf die Ebene der Art, verstanden als Merkmalspopulation, verschiebt. Der Kampf ums Dasein heißt im Text und vor allem außen auf dem Buchtitel interessanterweise nicht Struggle for Existence, sondern Struggle for Life. Der Lebensbegriff taucht da also auf dem Buchdeckel auf. Gemeint ist das Leben der Arten, zu welchem die Einzelnen in der geschilderten Weise ihren Beitrag leisten. Und eine Art kollektiven Tod, nämlich ein Aussterben, gibt es auf der anderen Seite, auf der Ebene der Arten, bei Darwin auch. Das heißt, auch die Rede vom Tod wird sozusagen hochtransformiert auf die Ebene der Art. Es ist die Art, die sterben kann. Erst die Kombination von Überlebenserfolg und Aussterben hat die immense Arten- und Formenvielfalt der heutigen Erde hervorgebracht. Das ist Darwins These. Die Geologie zeige uns, in welch ausgedehntem Grade das Aussterben bereits in die Geschichte der organischen Welt eingegriffen habe. Natürliche Zuchtwahl führe eben einerseits zur Vervollkommnung des Überlegenen, wohlgemerkt nicht des überlegenen Individuums, sondern primär der überlegenen Art, andererseits aber, Zitat, zur Divergenz der Charaktere und zu starkem Aussterben der minder vollkommenen und der mittleren Lebensformen. Vom Gattungsleben war auch schon bei Hegel die Rede gewesen. Das Leben der Gemeinschaft, einer Gemeinschaft, die auch im Diesseits, also nicht in Gestalt von Totenreich oder Jenseitswelt, den Einzelnen transzendiert. Dieses Leben war schon Thema als Gemeinschaftsleben und man kann sagen, das ist auf jeden Fall ein romantisches Motiv. Dennoch möchte ich Ihren Sinn dafür schärfen, wie neu und unselbstverständlich die darwinsche Optik auf den Tod und dieses Reden von Überleben und Aussterben bezogen auf die Spezies, gemessen an den bisherigen Todes- und Endlichkeitstheorien ist, die wir kennengelernt haben. Bei Darwin geht es um das Überleben, und zwar erstens nur noch um das physische Überleben, nämlich um den biologischen Fortbestand, zweitens aber im Grunde allein nur noch um das Überleben der Art, nämlich um den Fortbestand der Artmerkmale, so wie sie sich am Einzelnen zwar zeigen, aber im Körper der Artangehörigen als Erbgut erhalten und weitergegeben werden. Und dieser Kontinuierungsprozess wird stofflich gedacht und ist sozusagen die eigentliche Ebene, die interessiert. Das Überleben der Art ist vom Tod des Einzelnen in einem hohen Maße unberührt. Der Tod des Einzelnen kann für das Überleben der Art unter Umständen sogar, und zwar nicht aus quantitativen, sondern aus qualitativen Gründen auch, nützlich sein. Drittens transportiert das Darwinsche Modell die Frage von Leben und Tod auf die Ebene der Art herauf. Also die Punkte waren: erstens, es geht nur um das physische Überleben. Zweitens, es geht um den Fortbestand der Artmerkmale, was den Tod des Einzelnen eigentümlich blass werden lässt oder sogar funktional und nützlich. Es ist eigentlich genau der Selektionsmechanismus selbst, in dem der Tod des Einzelnen gewissermaßen absorbiert wird. Und drittens wird die Frage von Leben und Tod emphatisch auf die Ebene der Art herauftransformiert, sodass auf der Ebene des Individuums der Tod zur Nebensache werden kann, also jedenfalls begrifflich verblasst. Auf der Ebene der Gattung, Art oder Spezies wiederum kann das Weiterleben unterstützt und wahrscheinlicher gemacht werden und die Bedrohung eines Aussterbens wird mehr oder weniger gut abgewehrt. Wir leben heute in einer biologisierten Zeit. Wir sind an die Rede vom Aussterben oder gar Sterben ganzer Arten völlig gewöhnt. Machen wir uns aber klar, dass es sich hier um eine Übertragung von Begriffen handelt. Wenn eine Mückenart, nehmen wir an, durch Nichtfortpflanzung stirbt, so stirbt unter Umständen keine einzige Mücke mehr oder früher, als wenn diese Art weiterlebte, weil es Nachkommenschaft gibt. Ebenso geht das Weiterleben auf der Ebene einer Population unter Umständen mit einer Vielzahl von Sterbenden und Toten auf der Ebene der Mitglieder dieser Population einher. Also die Übertragung des Begriffs auf die Populationsebene tilgt sozusagen die Frage, ob überhaupt auf der Individualebene mehr oder anders gestorben wird oder mehr oder anders überlebt oder weitergelebt wird, vollständig. Das Wort Tod wird im Entwicklungsdenken Darwins auf das biologische Leben von Populationen übertragen und es ist eine spezifisch moderne Redeweise, die Kategorien Tod und Leben auf Populationen in diesem Sinne, sozusagen, dass es materiell gemeint ist, zu übertragen. Auf Populationen, das heißt auf Völker, Arten, Rassen, Lebensformen oder präzise eben auf die statistischen Populationen, die man auf diese Weise verstofflicht. Und nicht nur verstofflicht, sondern sozusagen vital denkt. Also als etwas, das als Großeinheit Leben, Sterben, Überleben, Aussterben etc. kann. Es wird also in dieser Übertragung tatsächlich der Gedanke nahegelegt, Populationen könnten wie in ein Individuum sterben und hätten ein verlierbares Leben. Man sieht, wie hier die Biologie die Annahme eines Kontinuums namens Leben, das als Leben der Zelle im Inneren des Individuums beginnt, das Leben des Individuums sein kann, aber eine Stufe höher und in der Zeit entgrenzt auch das Leben der Spezies, der Art oder der Gattung sein kann, wie diese biologische Bestimmung des materiellen Lebens die Todeskategorie verändert, vervielfältigt und wohl auch durcheinander bringt. Das neue Sakrament, mit welchem Kant die Gesellschaftsmitglieder 7 Jahre nach dem Tod in das Ganze des Gesellschaftskörpers aufnehmen wollte, bezeugt ebenso eine Verstofflichung, Materialisierung und zugleich Sozialisierung des Todes, wie die historisch viel wirkungsvollere und uns heute ganz vertraute Einführung jenes Gedankens und jeder Redeweise eines Lebens und Sterbens ganzer Arten und Gattungen. Bedeutsam sind diese neuen Einheiten nicht zuletzt, weil man sie ja tatsächlich gegen den individuellen Menschen ins Feld führen kann. Etwa die Rede von neuen Lebenschancen oder auch von Todesgefahren für die eigene Population, die eigene Rasse, kann nun statistisch plausibilisiert werden. Man kann politisch mobilisieren im Zeichen dieser Rede der Lebensgefahr oder des Überlebensrisikos von Populationen. Und Vorsorgemaßnahmen aller Art bis hin zu Kriegen können nun als Maßnahmen um des Lebens und Überlebens willen und nicht mehr als Tötungen erscheinen. Tatsächlich beginnt ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Zeit der Populationshygiene, die bald durch eine Wissenschaft namens Eugenik ergänzt wird, die zu den Lebensgefahren für die Population ein sehr sensibles Verhältnis hat. Zum Tode des Einzelnen dafür aber gar nicht. Eugenik beruht auf dem Grundgedanken, der Mensch könne sich, habe er die Mechanismen der natürlichen Zuchtwahl nur richtig verstanden, gewissermaßen als der bessere Züchter seiner selbst verhalten und könne daher aus eigenem verbesserungstechnischem Verständnis heraus bestimmten unnützen Schützen oder schädlichen Individuen den Tod geben. Den Schwachen, denen, die nicht gesund sind, denen, die sich unerwünscht, etwa kriminell verhalten. Und schließlich denen, die einem, wie es im Vorfeld des Dritten Reiches ja auch hieß, die einem den Lebensraum wegnehmen, von dem man behauptet, dass die eigene Population ihn fürs eigene Überleben bräuchte. Diese Art von Leben zu reden betrifft auch, das war jetzt ja die mitlaufende Vermutung, den Todesbegriff. Ohne dass man Darwin selbst dafür die Schuld zuschieben sollte, in der Folgezeit nach Darwin, in welcher das biologische Leben und Überleben zum übermächtigen Paradigma werden, verschwindet tatsächlich, wenn es um den Preis geht, den man für die Gattungsverbesserung zahlen muss, wenn es also um das Sterben auf der Individualebene geht, bei nicht wenigen Autoren die Rede vom Tod. Darwin sprach von Zerstörung. Spätere Darwinisten und Eugeniker sprechen bald schon von einer gebotenen, zum Beispiel Auflösung, Ausmerzung und Vernichtung des einzelnen Lebens um des besseren Lebens der Gesamtpopulation willen. Dem biologischen, vor allem aber dem evolutionsbiologischen Leben, kommt der Tod gewissermaßen abhanden, also der individuelle Tod jedenfalls, in dieser Redeweise. Er wird durch ein Reden von, sagen wir, Lebensvernichtung ersetzt. Also als ob man ein Stück Substanz einer Großsubstanz vernichtet. Der Tod verliere sein Gesicht. Er werde zur nur noch technischen Größe, zu etwas, das man in industrialisierter Form zuteilen und verabreichen kann. So lautet denn auch die Kritik an solchen modernen Redeweisen, die gleichsam nur noch das Leben aller betrachten und die das individuelle Todesereignis nicht leugnen, aber doch mit einer Sprachschicht überdecken, die sozusagen den Todescharakter nicht zeigbar hält. Ich will mich einer solchen Kritik nicht entgegenstellen. Sie ist moralisch und politisch gut gemeint und sie trifft auch etwas. Also diese Kritik durch die geschilderte Entwicklung werde der Tod zur nur technischen Größe, werde er quasi entfremdet und dergleichen. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat für dieses Problem unlängst die Formel geprägt: In der Moderne werde die politische Existenz, die gleichsam todesfähige Identität, die wir haben, den Individuen abgesprochen und die Individuen würden reduziert auf das sogenannte nackte Leben. An dieser Befürchtung mag etwas sein. Gleichwohl denke ich, dass jener Wandel, das Hervortreten eines innerweltlichen, biostofflichen Lebens und im Kontext der Geschichte der Arten dann auch eines Todes im Großmaßstab, also eines Überlebens- und Todesproblems auf der Populationsebene, während gleichzeitig das Einzelne nur noch als zerstörbares Leben erscheint. Ich denke, dieses alles lässt sich mit solchen Stichworten wie Entwertung des individuellen Todes oder Biologisierung oder Verdinglichung des Menschen allenfalls teilweise fassen. Ich würde eher sagen, wenn wir genau hinsehen, haben wir es zunächst mal mit einer Verdopplung der Ebenen zu tun. Also wichtiger als diese Entwertungs- und, nicht wichtiger, sondern prägnanter zunächst mal und die eigentliche treibende Kraft ist nicht ein Versuch, den individuellen Tod zu entwerten, sondern tatsächlich ein Versuch, die Doppelheit der Ebenen zu etablieren. Wir haben es also mit einer Verdopplung der Ebenen in folgender Art zu tun: Dem individuellen Lebenslauf und Tod tritt als übermächtige Problematik die Problematik der kollektiven Selbstkontinuierung gegenüber. Und der neue, der Populationstod, erscheint, als hätte das Kollektiv eine Art soziale Physiologie in Kategorien eines stofflichen Lebens und Überlebens. Und das Problem besteht darin, dass wir diese Kategorie so ernst nehmen, wie sie aus dieser Perspektive des 19. Jahrhunderts ernst genommen zu werden, fordert. Individualtod und Kollektivleben stehen namentlich in den Spuren des darwinschen Modells in verwickelten, eigentlich paradoxen und potenziell asymmetrischen Beziehungen zueinander. Und das Problem ist hier weniger, dass Darwin die Ebene des individuellen Todes sozusagen aktiv hätte entwerten wollen, als dass er die Glaubwürdigkeit dieser Idee der stofflichen Kontinuierungsnotwendigkeiten auf Populationsebene so stark gemacht hat, dass der Konzeptbegriff Leben und auch die Vorstellung des Todes auf dieser sagen, neuen Ebene Platz haben kann. Dass also die Perspektive des Artenlebens und des Artensterbens so eindeutig zur dominierenden Perspektive werden kann. Damit die Zusammenfassung. Erstens, die Gattung ist unsterblich und den Einzelnen bindet um eines Lebens auf höherer Stufe willen gleichsam ein tödliches Band ans Kollektiv. Während in Deutschland Hegel auf diese Weise im Gefolge der Romantik eine neue, ganzheitliche und dynamische Lebensunendlichkeit zweiter Stufe ausruft, andenkt, aber auch ausruft, die ihrerseits nicht, wird man schon sagen können, im starken Sinne stoffliche Realität hat, wenngleich Hegel von der Macht der Gattung spricht und wie gesagt Gesundheit, Krankheit, Fortpflanzung und so weiter in diesem Kontext auch ihren Platz haben. Während das also in Deutschland passiert, gibt es in den 1820er, 1830er und 1840er Jahren andere Formen des Entwicklungsdenkens, die in Richtung Materialität, Stofflichkeit weitergehen. Zweitens, entwirft so etwa Auguste Comte eine positive Philosophie, später Soziologie und schließlich Religion des Sozialen, in welcher tatsächlich das große Wesen der Gesellschaft von den Individuen, die sich hier altruistisch einfügen, verehrt werden soll. Comte entwirft eine interessante, exotische, aber interessante, dazu passende Vorstellung vom Tod. Nach Prüfung der individuellen Würdigkeit sollen die Toten in den ewig währenden Gesellschaftskörper förmlich aufgenommen werden, physisch wie auch ideell. Die Leichen werden an einen gemeinsamen Bestattungsort überführt. Das ist sozusagen die physische Dimension, die hier bei Comte auf faszinierende Weise ernst genommen und in Szene gesetzt wird. Drittens, zur Soziologie, ein Name, den Comte geprägt hat, zählt auch das entwicklungstheoretische Denken von Herbert Spencer, der kurz nach Comte und zeitgleich mit Darwin eine umfängliche Theorie des Gesellschaftsorganismus ausarbeitet. Für Spencer gehorcht das Soziale denselben Ausdifferenzierungsregeln wie die ihm zugrunde liegende Biologie. Der Tod des Einzelnen ist etwas, das vor dem Hintergrund des Gesellschaftsorganismus verblasst. Viertens, Charles Darwin legt 1859 eine Theorie der Entwicklung vor, die sich vor allem auf die Frage des Wie der Entstehung und Veränderung der Arten richtet. Sieht man genau hin, so enthalten Darwins Überlegungen aber nicht nur das berühmte Modell des Kampfes ums Dasein, also der Konkurrenz der Arten miteinander, sondern auch eine Reformulierung des individuellen Todes. Er erscheint nur mehr als das Verwerfen oder Zerstören des Einzelnen durch den Mechanismus der natürlichen Zuchtwahl, der Natural Selection, der eng verschränkt ist mit der Sexual Selection, also der geschlechtlichen Zuchtwahl. Durch Letzteres tritt bei Darwin der Tod wie auch der Tod auf der einen Seite wie die Chance zur Fortpflanzung auf der anderen Seite in eine eigentümliche Analogiebeziehung. Ein Thema, auf das ich beim nächsten Mal auch nochmal zurückkommen will. Sechstens, vor allem aber gewinnt bei Darwin jenes Auseinandertreten von individuellem Leben und kollektiven Populationsleben und Überleben eine neue Qualität. Dieses Auseinandertreten, das wir ja bei vielen Autoren als changierende Sache schon beobachtet hatten. Bei Darwin klärt sich, wenn man so will, diese Sache vereindeutigt sich in Richtung einer materiellen, naturalistischen Theorie des Populationslebens. Die Art, ihre Selbstfortsetzung und ihre Beständigkeit in der Zeit wird zur stofflichen Realität. Die Art ist keine geistige Unendlichkeit wie Hegels Gattung, sondern ihrerseits endliches Leben. Auf sie passen aber die Begriffe Leben und Tod, Überleben und Aussterben. Sie werden übertragen, aber sie werden eingesetzt in einer ernsthaften Form und unter gleichzeitigem Kassieren des Redens von Tod, was die individuelle Ebene angeht. Das individuelle Leben, könnte man etwas flapsig sagen, hat bei Darwin in Form des Gattungslebens eine auf derselben stofflichen Grundlage basierende direkte Konkurrenz bekommen. Und tatsächlich verwendet Darwin den Begriff Tod auf das Individuum bezogen nur sehr, sehr selten. Meist spricht er von Verwerfung oder Zerstörung. Die Metapher des Sterbens aber reserviert er der Ebene des kollektiven Lebens und des Verschwindens von Arten. Soweit für heute. Vielen Dank.